Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Politikprofessorin und Politikerin Gesine Schwan, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Frau Schwan, herzlich willkommen im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön für die Einladung.
Es ist Montag. Wir haben heute bei uns festgestellt, viele kommen aus dem Urlaub zurück oder sind im Urlaub. Manchen fällt es nicht so leicht, die Woche so dynamisch anzufangen. Wie sind Sie denn in die Woche gestartet?
Ach, das fällt mir schon im Prinzip leicht, weil die Arbeit, die ich habe, mir Spaß macht. Und ich bin ja nicht mehr im täglichen Geschirr, aber ich habe doch meinen Arbeitstag und das ist alles gut gegangen.
Ja, dann hoffe ich, dass es weiter gut geht. Wir besprechen heute hier im Studio eine Stunde lang die Themen, die heute wichtig sind. Schön, dass Sie dabei sind. Die Politikerin und Politikprofessorin Gesine Schwan ist mein Gast heute in dieser Stunde. Wir ordnen gemeinsam das, was heute wichtig ist. Und gerade eben ist bekannt gegeben worden, wie hoch die sogenannte Gasumlage sein wird. Also das, was Kundinnen und Kunden ab Oktober zahlen müssen, um Gasversorger zu entlasten, die das Gas ja zu sehr hohen Preisen momentan einkaufen müssen, die aber zum Teil an Verträge gebunden sind, die niedrigere Preise dann eben immer noch garantieren. Und diese Gasumlage für alle Verbraucher beträgt 2,419 Cent pro Kilowattstunde. Das ist jetzt raus. Und da ist auch direkt die Zusatzinfo dabei. Für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt ergibt sich so eine Zusatzbelastung pro Jahr von rund 480 Euro. Ohne Mehrwertsteuer ist das gerechnet. Gesine Schwan, die Deutsche Presseagentur, die nennt diesen Tag heute den Tag der Wahrheit für Millionen Gaskunden in Deutschland. Diese 2,41 Cent pro Kilowattstunde, die wir jetzt wissen, was würden Sie sagen? Ist das eine gute Wahrheit oder eine nicht so gute?
Das hängt davon vom Einkommen der Familie ab. Also ist ganz klar, wenn ich eine Familie, sagen wir mal, mit zwei Lehrern habe, also Oberschullehrern, dann würde ich sagen, ist das verkraftbar. Ich habe versucht umzurechnen, ungefähr 40 Euro im Monat, das glaube ich, das hält man aus. Aber wenn eben das Einkommen eher bei 3.000, 4.000 ist, dann ist das schon sehr spürbar. Und ich finde, das ist ein Grund, dass Politik sich entscheidet für Lösungen, die nicht flächendeckend sind und die auch nicht proportionale Steuererleichterung oder sowas bedeuten, sondern wirklich gezielte Erleichterung für die, die weniger verdienen.
Zu den Erleichterungen können wir gleich nochmal kommen. Ich würde gerne nochmal kurz bei der Gasumlage an sich bleiben. Die ist ja auch umstritten. Also es gibt auch Stimmen, die sagen, so müssen wir es nicht machen. Die sind dann eher bei Ihnen und sagen, wir müssen sofort gezielt besser entlasten. Aber die Alternative wäre ja, Unternehmen kommen nicht durch. Also ist diese Gasumlage an sich jetzt erstmal ja eine gute, wirksame, auch schnelle Maßnahme, die erstmal funktioniert? Oder was denken Sie?
Also die gezielte Entlastung, so habe ich das verstanden, ist auch, um die Belastung der Gasumlage zu erleichtern. Also mir hat es eingeleuchtet, was ich darüber gelesen habe, dass die Gasumlage notwendig ist, um die Gaseinkäufer, die großen Unternehmen, an einem normalen wirtschaftlichen Betrieb weiter zu halten. Und das ist natürlich auch im allgemeinen Interesse. Also ob jetzt die ob jetzt die Erleichterung für die Zuzahlung der Menschen über eine einmalige Zahlung oder eine direkte Zahlung kommt oder systemische Fragen, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Der Vorwurf gegen die einmalige Zahlung, die eigentlich direkter und schneller wirkt, das ist, glaube ich, schon richtig, ist wohl, dass sie dann eben nur ein- oder zweimal ist. Das andere wäre eine dauerhafte Sache. Aber das leuchtet mir auch wieder nicht ganz so ein. Denn ich meine, man kann natürlich auch direkte Zahlen auf Dauer für eine bestimmte Zeit stellen. Also ein gewisser Vorteil ist sicher bei den direkten Zahlungen, wie weit das Arbeitsaufwand, Berechnungsaufwand ist, das kann ich nicht beurteilen.
Aber wenn Sie jetzt von direkten Zahlungen sprechen, da meinen Sie schon die Gasumlage, also die, die den Unternehmen zugutekommen soll?
Oder nein, waren Sie jetzt bei den Entlastungen? Die höhere Preise zahlen, darum geht's. Also die höhere Zahlen, die kommen den Unternehmen zugute, aber es geht ja jetzt um die Familien und die Verbraucher, die diese höheren Zahlen haben. Zahlung haben.
Ja, die, richtig. Da sind wir dann wieder bei den Belastungen und den möglichen Entlastungen. Ja. Da gibt es ja auch jetzt ziemlich viel, Befürchtungen, dass es da weiter auch zu sozialen Spaltungen kommt. Also ich zitiere mal den Leipziger linken Politiker Sören Pellmann, der hat die Bürgerinnen und Bürger in ostdeutschen Ländern zu Montagsdemos gegen diese Gasumlage aufgefordert und hat gesagt, das ist ein Schlag gegen den Osten, weil eben dort besonders viele einkommensschwache Haushalte es gibt und es sei sei der schärfste soziale Einschnitt für die Bürger seit den Hartz-Reformen der 2000er Jahre. Sind Sie dabei, Sören Pellmann? Haben
Nein,
Sie auch Sorge
nicht.
Vor sozialen Prozessen?
Also das finde ich nicht berechtigt. Das hängt davon ab, ob Sie entlastet werden. Dass er als linken Politiker, ehrlich gesagt, sich das als Terrain gut machen im Osten und auf diese Weise eine Ostidentität wiederherstellen. Nein, das wäre der Fall, wenn es keine Entlastung dafür gäbe. Das ist klar. Und dass das geschehen muss, ist, glaube ich, völlig Konsens. Und da muss man mal ein bisschen gucken, weil Christian Lindner ist immer eine Lösung in petto, die irgendwie alle gut versorgt und auch gerade die gut und noch besser Verdienenden, also alles das, was proportional Steuererleichterung oder sowas ausmacht, geht in diese Richtung oder auch Kindergeld. Aber das muss ja so nicht gemacht werden. Das ist ein ständiges Tauziehen mit ihm und seiner Kundschaft, in seiner Partei- und Wählerkundschaft. Aber im Wesentlichen finde ich, ist das jetzt nicht ein Schlag. Das ist eine völlig dramatisierende Sache. Wenn ich das mal vergleiche mit Notsituationen in anderen Ländern, schon in Europa und erst recht auf der Welt, dann finde ich, muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Unter der Voraussetzung, dass da eine weitgehende Erstattung stattfindet bei den Schwächerverdienenden.
Ich würde trotzdem noch mal Wasser in den Wein gießen bei dieser Gasumlage an sich. Also es gibt eine neue Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, die sagt, diese Gasumlage, die könnte die Inflation in Deutschland sogar noch erhöhen. Also diese Studie zitiert das Handelsblatt heute und die sagen eben, diese Gasumlage könnte die Inflation um bis zu 2 Prozentpunkte steigern. Da wäre die dann bei um die 10%. Das heißt, die Folgen einer solchen Gasumlage, die ja ab Oktober dann wirklich auch kommen soll, die dann eigentlich auch einige Jahre gelten soll, die sind ja möglicherweise noch gar nicht so abschätzbar. Ist es da wirklich klug, jetzt zu sagen, ja, wir machen das?
Also ich schätze dieses Institut der Böckler-Stiftung sehr und halte auch die Ökonomen, die da tätig sind, für sehr seriös. Ich kann das nicht ökonomisch beurteilen. Das sind Berechnungen. Man hat ja auch alle möglichen Berechnungen gemacht, die natürlich dann gerade nicht von der Böckler-Stiftung, was alles passiert, wenn man den Mindestlohn erhöht. Und so solche Studien, glaube ich, muss man auch mit Vorsicht genießen. Ich sehe aber keine andere Möglichkeit, die Importunternehmen, die an ihre Verträge gebunden sind, eines niedrigen Gaspreises, die aber jetzt und nicht erwarteterweise plötzlich konfrontiert sind mit diesen anderen Sachen. Ich sehe keine andere Möglichkeit, die auch insolvent und ökonomisch dran zu halten.
Ja, wir wollen gleich weiter über die Gasumlage sprechen. Wir wechseln aber gleich den Fokus und schauen mehr auf die Ampel und die Dynamik da in der Koalition. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und ich spreche mit meinem Gast Gesine Schwan über die Gasumlage. Da waren wir ja gerade schon, dass die kommt, ist klar. Wir haben es gehört, ein vierköpfiger Durchschnittshaushalt könnte ca. 480 Euro pro Jahr mehr zahlen müssen. Aber die Ampelkoalition ist sich gerade nicht so wirklich eins, wie dann die Entlastungen von Bürgerinnen und Bürgern aussehen sollen, die sich eben nicht mal eben einfach höhere Zahlungen leisten können. Wir hatten ja gerade auch das kurz schon angerissen. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, der fällt ja momentan vor allem auf mit dem Satz "You'll never walk alone". Christian Lindner wehrt sich vehement gegen eine Übergewinnsteuer von Unternehmen. Da ist so eine große Bandbreite, viele Stimmen, die unterschiedliche Dinge sagen. Und so eine Übergewinnsteuer könnte ja aber dazu dienen, diese Entlastungen von Bürgerinnen und Bürgern zu finanzieren. Frau Schwan, wenn ich mich da selbst so das darstellen höre, werde ich selber fast ein bisschen verwirrt. Eine verlässliche Koalition, die da an einem Strang zieht und wo man wirklich in zwei Sätzen zusammenfassen kann, was sind denn die Pläne? Die sieht anders aus, oder?
Ja, aber ich habe noch nie eine Koalition von verschiedenen Parteien gesehen, die so bilderbuchartig, wie Sie sagen, an einem Strang zieht. Das gibt es ja nicht. Und es ist ja auch ganz klar, dass in all den Verteilungsfragen die FDP und Linden pointiert, eine andere Position hat als SPD und Grüne und dann noch dazu, da seine Umfragewerte nicht gut sind. Also meint er, dass er auf diesem Punkt sich profilieren muss, was ich nicht für sehr schlau halte, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die FDP sich mehr auf dem Gebiet von Rechtsstaat und Demokratie profilieren könnte, dann wäre sie nicht so abhängig von davon, immer wieder im Grunde für die Besserverdienenden eintreten zu müssen. Das einzige Profil, was er zurzeit macht.
Obwohl ich da einhaken muss, er äußert sich ja zu der Übergewinnsteuer und macht das sogar gegen die öffentliche Meinung. Also selbst die Anhänger der FDP sprechen sich momentan sogar tendenziell für eine Übergewinnsteuer aus. Und er gibt sich aber als aktiver Finanzminister, der sagt, ja, auch gegen die öffentliche Meinung muss ich mich da positionieren. Das ist mir wichtig. Also
das
kann man ihm
ja
nicht...
Ja, gegen die öffentliche Meinung spricht er, weil er genauer weiß, dass seine Kundschaft sozusagen nicht die öffentliche Meinung in dem Fall ist und auch nicht die paar FDP-Wähler, sondern das sind die Unternehmen, die das nicht erlauben wollen. Und wir haben ja auch gerade neulich wieder, glaube ich, erfahren, wie eng die Kommunikation zwischen Christian Lindner und auch einzelnen hochrangigen Unternehmern ist. Bei der Übergewinnsteuer, alles das sind Fragen. Natürlich ist die Definition von Übergewinn theoretisch nicht leicht, das ist klar. Auf der anderen Seite in der Politik muss man immer wieder pragmatische Lösungen finden. Und wenn jemand wie der Mario Draghi, Mario Draghi in Italien, das initiiert hat und durchgeführt hat, das ist nun wirklich kein Gegner der Marktwirtschaft und das ist einer, der in dieser Hinsicht mit allen Wassern gewaschen ist. Also, und es gibt in Spanien, da könnte man auch sagen, es ist ein Sozialdemokrat, aber Draghi ist nun kein Sozialdemokrat. Und deswegen, glaube ich, ist das einfach wirklich immer wieder dasselbe. Das Mantra, keine Steuererhöhungen, und das ist der Punkt, ob das im Einzelnen konkret gut wäre oder nicht, will Lindner dann gar nicht mehr wissen, weil er eben dieses Versprechen gegeben hat, was ich für ein nicht kluges Versprechen halte.
Nur sind wir ja dann nicht weiter. Wenn sich Lindner sperrt, dann wird es diese Übergewinnsteuer ja nicht geben. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine alternative Herangehensweise, um sicherzustellen, dass eben diese Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger, die eben diese Gasumlage sich nicht leisten können, die auch sonst sich die steigenden Preise nicht leisten können, um denen wirklich auch eine wahre Unterstützung zukommen zu lassen?
Also ich sehe dazu drei Dinge. Das eine ist, dass Olaf Scholz immer wieder versucht, Lindners Position zu schützen, zu verteidigen, weil er ihn auch stimmungsmäßig in der Koalition halten will und weil er da nicht eine sozusagen 1-zu-2-Situation schaffen will. Dann ist natürlich die Frage, angesichts dessen, dass er keine Steuererhöhung will, Lindner, und aber auch, dass er die Schuldenbremse strikt einhalten will, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt. Und das, was sie alle machen, einschließlich Lindner, sind Sonderhaushalte. Das ist immer dasselbe. Das ist ein Trick, mit dem das umgangen ist. Das ist ein durchsichtiger Trick, jeder kennt es. Und der Punkt bei diesen Sonderhaushalten, also nehmen wir auch die 100 Milliarden für die Bundeswehr, ist ja auch ein Sonderhaushalt, ist der, dass der Bundestag nicht darüber befinden kann. Das heißt, das ist eine Sache der Exekutive. Man kann es damit aus dem Budget raushalten, dann kann man die Schuldenbremse einhalten und dann kann man sich politisch mal fragen, ob es wichtiger ist, die Schuldenbremse einzuhalten und dafür Geld über Sonderhaushalte zu akquirieren und damit den Bundestag zu schwächen in seiner Budgethoheit. Also ich glaube, es gibt nun mal nur eine bestimmte Zahl von Mitteln, die man klar sehen muss und auch analytisch sehen muss. Und es ist schwierig, wenn eine Partei so angewiesen ist auf bestimmte feste Punkte, die eigentlich kein Dogma sind, das ist ja kein Grundwert, keine Steuern zu erheben, sondern es ist eine Frage des Budgetkalküls. Und wenn das aber so ist, dann muss man eben alle möglichen Wege gehen, um so eine Koalition, und wenn es geht, auch noch mit guter Stimmung, zu erhalten. Die werden nicht an einem Strang ziehen, aber sie sollen wenigstens auch nicht gegeneinander arbeiten.
Nur sehe ich da jetzt schon eben die Vorsitzenden von Industrieverbänden, die auch mittleren Unternehmer, die dann sagen, ja, wenn es eine Übergewinnsteuer gibt und ich bin vielleicht zufällig das Unternehmen, was gerade profitiert, kann ja auch in Zukunft wieder anders sein. Also so diese Frage, was ist denn dann Übergewinn, wie kann man das fair festlegen, die müsste ja auch noch geklärt werden. Da frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre, die Energie auf mögliche andere Mittel zu verwenden, um zu sagen, gut, dann nutzen wir die Zeit, um jetzt wirklich konkret was auf die Schiene zu kriegen, auf die Strecke zu kriegen.
Ja, aber weiß ich jetzt gar nicht, von welchen Mitteln sprechen Sie. Es geht doch darum, Finanzen in den Haushalt zu bekommen. Naja, aber das sind ja nicht unendliche Mittel. Wir können ja nicht Geld produzieren. Und deswegen finde ich gar nicht, dass man, weil es nicht so leicht ist zu sagen, was ist ein Übergewinn, rein theoretisch, weil man auf der anderen Seite mit gesundem Menschenverstand sehen kann, dass die Energieunternehmen gegenwärtig enorm profitieren mit Milliarden. Das hat ja was Anstößiges, hat auch was, auch bringt auch sozialen Sprengstoff, wie immer man das im Einzelnen erklären kann. Aber wenn da die einfachen Menschen zur Kasse gebeten werden und die Energiekonzerne Milliarden höhere Gewinne als erwartet machen, dann kann man es vielleicht nicht astrein mit irgendeiner Theorie erklären, aber man kann pragmatisch sagen, also da gibt es einen bestimmten Teil, den setzen wir jetzt mal an und wir hoffen, dass die Energieunternehmen auch sich so weit als Teil der Gemeinwohllösung verstehen, dass sie sich darauf einlassen. Politik ist nie einfach mit einem klaren, glasklaren Kalkül zu begründen. Das geht nie.
Wie schauen Sie als Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission auf dieses Thema? Also auch da diskutieren Sie ja auch innerhalb der Partei Werte und auch da gibt es ja sicher einiges zu besprechen, jetzt gerade in diesen Zeitenwendezeiten. Wenn wir jetzt da beim Thema Entlastung sind, ändert sich da auch innerhalb der Partei was oder möchten Sie gern, dass sich was ändert?
Naja, es ist doch ganz klar, ganz abstrakt gesprochen, sagt die Grundwertekommission, die drei Grundwerte, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, gehören eng zusammen. Das heißt, es gibt keine Freiheit ohne Solidarität. Wenn die Gesellschaft sich so zerklüftet und so in unterschiedliche Teile zerfällt, dass sie nicht mehr zusammen, dann geht auch die Freiheit kaputt. Und Gerechtigkeit ist nicht dasselbe wie Solidarität. Solidarität hilft auch dann, wenn es nicht absolut nach Gerechtigkeit kalkuliert werden soll. Mit auch Blick auf die Zukunft, weil wir alle mal sozusagen schlecht dran sein können. Also dies ist eine Zeit, und da hat der grüne Habeck völlig recht, wo wir uns bewähren müssen, auch den ganzen Winter über, ob wir eine solidarisch zusammenhaltende Gesellschaft sind. Ich glaube, dass man damit auch sozusagen emotionalen Gewinn hat, wenn man auf andere zugeht, wenn man etwas gibt, wozu man nicht absolut rechtlich verpflichtet ist, weil das auch zum Reichtum einer Gesellschaft gehört, dass man sich als zusammengehörig empfindet und dass dieses No Walking Alone, dass man sich nicht davor fürchtet, alleingelassen zu werden. Das ist sehr wichtig, zumal in einer Gesellschaft, wo es so viele Single-Haushalte gibt. Wir leben ja nicht in Großfamilien, wo sie überall, wenn es eine Schwierigkeit gibt, jetzt plötzlich zurückgreifen können an Onkel, Tanten und Großmütter oder Großväter, sondern viele haben gar kein solches Netzwerk, auch nicht unter Freunden zum Beispiel, weil sie oft mit ihren Berufstätigkeiten so absorbiert sind. Das sind ja alles Mikroanalysen der Gesellschaft, die man im Kopf behalten muss, wie sich Menschen fühlen und wie sie reagieren. Also ja, für die Grundwertekommission ist wichtig in dieser Zeit zumal, aber immer prinzipiell, dass Solidarität geübt werden muss. Und das kann natürlich auch manchmal ausgenutzt werden. Es gibt immer Schmarotzer, aber Schmarotzer gibt es überall. Es gibt die allgemeine staatliche Versicherungs- und solche Solidarität und es gibt die menschliche Solidarität im Einzelnen, in der Nachbarschaft und so. Also das sind Werte, ohne die Freiheit nicht gelebt werden kann.
Gesine Schwan hier bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Und gleich geht's auch weiter um Solidarität. Wir sind beim Jahrestag des Abzugs aus Afghanistan. Gesine Schwan ist mein Gast in dieser Stunde, um die Themen des Tages zu besprechen. Heute vor einem Jahr haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen und sie feiern das selber heute als offiziellen Feiertag. Und es wird viel an die Bilder erinnert von diesem ungeordneten Abzug der sogenannten Friedenstruppen, von den verzweifelten Menschen an den Flughäfen, am Flughafen vor allem und vom Scheitern des Westens. Frau Schwan, welches Bild ist Ihnen denn besonders im Kopf geblieben?
Also ganz schrecklich natürlich dieses Bild mit dem Flugzeug, wo die Menschen dran hängen. Aber das ganze Phänomen ist etwas, was einem im Magen liegt. Und ich muss nach wie vor sagen, ich finde es beschämend, dass die Bundesregierung in der damaligen Zeit, und da waren sowohl war die Kanzlerin als Christdemokratin beteiligt, aber auch der Außenminister als Sozialdemokrat, dass sie nicht auf die Warnungen der deutschen Botschaft gehört haben und nicht viel früher, ähnlich etwa wie das die Franzosen gemacht haben, evakuiert haben. Das finde ich nach wie vor unverständlich und das bleibt als schwarzer Fleck da. Aber natürlich ist auch diese ganze Afghanistan-Unternehmung ein Problem. Es ging ja jedes Mal, wenn in der Bundestag die Debatte war, soll man das verlängern oder nicht. Es waren auch ganz sozusagen friedensliebende Menschen, die da immer sagten, ja, wir können jetzt nicht einfach rausgehen. Und man muss ja sagen, selbst wenn die Taliban das jetzt feiern, das ist ja klar, dass sie das tun, dass offensichtlich in jeder Hinsicht die Menschenrechtslage und die ökonomische Lage verheerend geworden ist. Da sagen manche, das liegt auch an den westlichen Sanktionen und das ist schon ein Teil. Aber auf der anderen Seite haben sie alle Versprechen zur Sicherung von Frauen gebrochen. Und da kann man dann jetzt nicht einfach sozusagen zahlen und die Sanktionen aufheben. Also das ist ein schwieriger Punkt. Und noch schwieriger bei der ganzen Afghanistan-Diskussion ist, dass ja ursprünglich nicht ein Regime-Change vorgesehen gewesen ist. Also, dass ein militärischer Regime-Change nicht klappt, das wussten wir alle schon, auch als in der Politikwissenschaft, vor dem Afghanistan-Einsatz. Das wissen wir und da gibt es viele Gründe dafür. Man kann nicht plötzlich irgendwie von oben eine Demokratie installieren. Und dann hat man den Eindruck, das sind jedenfalls die Dinge, die ich darüber gelesen habe, dass die Diskussion nicht zuletzt in Deutschland, die irgendwie eine öffentliche Rechtfertigung des Militäreinsatzes machen wollte, aber nicht zugeben wollte, dass es sich um Krieg handelt. Der Begriff Krieg war ja verpönt in diesen Zeiten der Großen Koalition, dass die dann immer mehr im Grunde nicht einfach stabilitätserhaltend oder sondern regimevernderndende die Regimeveränderung als Legitimation in den Vordergrund geschoben hat. Ich hatte das Gefühl, das war eine innenpolitische Motivierung. Aber natürlich fatal, denn wenn vor Ort diese Sachen gar nicht gehen, wenn man das jedenfalls nicht auf die Weise machen kann, dass man da mit Militär vorgeht, dann ist das schon eine ziemlich verantwortungslose Sache. Wir wissen in der Friedensforschung, dass also Stabilitäts- und damit friedenserhaltende Maßnahmen mit Militär möglich sind, aber nicht friedensschaffende oder stabilitätsschaffende Maßnahmen.
Jetzt wird ja immer wieder gesagt, es muss aus Afghanistan gelernt werden. Und die Bundeswehr ist ja noch woanders beteiligt, unter anderem an der UN-Mission MINUSMA in Mali. Da hat die Bundesverteidigungsministerin Nancy Faeser gerade jetzt den Einsatz der deutschen...
Nein, das ist nicht Nancy Faeser. Die Bundesverteidigung ist...
Christine Lambrecht, haben Sie recht. Dankeschön. Da habe ich offensichtlich einen falschen... danke für die Korrektur. Also Christine Lambrecht natürlich. Die hat da den Einsatz der deutschen Soldaten in Mali bis auf Weiteres ausgesetzt, weil die Militärjunta dort die Arbeit behindert. Und wir hatten heute Morgen den Sicherheitsexperten Markus Keim im Interview von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und der hat das hier gesagt. Wir hören mal rein.
Wir sehen eine Tendenz, dass die Zahl der Friedenseinsätze geringer wird. Es wird immer schwieriger, den politischen Konsens dafür herzustellen. Und in dieser Hinsicht könnte man zu der Schlussfolgerung kommen, dass seit großformatiger Friedenseinsätze oder Stabilisierungseinsätze wie Afghanistan, wie Mali auch in dieser Hinsicht an ein Ende kommt.
Also wie sehen Sie das, Frau Schwan? Ist diese Zeit dieser, wenn man so will, Friedenseinsätze einfach grundsätzlich vorbei?
Naja, die war eigentlich nie richtig da, sage ich mal. Man hat immer viel zu sehr gedacht, man könnte mit Militär und Aufstandsniederschlagen und sowas Frieden schaffen. Aber die Friedensinstitute zum Beispiel, und persönlich bin da nicht Forscherin, aber ich habe mich damit befasst, haben immer deutlich gemacht, dass man Frieden gar nicht damit schaffen kann, sondern da geht es um gesellschaftliche und um Machtkonflikte, manchmal interne, manchmal auch grenzüberschreitende. Und dann darf man nicht auf Friedenseinsätze verzichten, aber sie gehen nicht militärisch. Man muss also mit der Zivilgesellschaft dort arbeiten. Man muss für Better Governance vor allen Dingen sorgen, also für bessere Regierungsführung, bessere Politik. Es geht gar nicht darum, da einfach Geld reinzupumpen. Das hilft nämlich nichts und geht oft in korrupte Kanäle. Sondern man muss vor Ort mit der Zivilgesellschaft, etwa in Mali, etwas schaffen. Und da ist nicht genug passiert. Das ist natürlich auch schwer im Norden von Mali, wo also sehr viele Rebellionen waren und auch der Islamische Staat zugange war. Aber trotzdem anknüpfen an den konkreten Verhältnissen vor Ort ist wichtig. Ich habe Umfragen gelesen, dass immerhin 84% mit dieser nochmal neuen Militärputschregierung, die wir jetzt da haben und die auch diese Verbote verhängt, dass da 84% der Malier den Eindruck haben, der Frieden ist sicherer geworden. Also man muss das sehr genau angucken, wo sind die Loyalitäten der Menschen, wo sind die Herde, was sind die Gründe. Aber einfach sozusagen Aufstände niederschlagen kann gar keinen Frieden bringen.
Gesine Schwan sortiert mit mir hier die Studiothemen des Tages, hätte ich fast gesagt, aber auch die Themen der Stunde und das, was der Tag heute bringt. In der Oder in Polen ist es ein bisschen egal, welche Stunde, welcher Tag ist. Da treiben jetzt seit einigen Tagen tote Fische und niemand weiß nach wie vor, warum genau. Es gibt immer noch keine Erkenntnis darüber, was diese unglaubliche Menge an Fischen verenden lässt. Und Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die hat die Oder in Polen besucht am Wochenende und mit ihrer polnischen Amtskollegin Moskwa gesprochen. Und das hat sie über dieses Treffen heute im Morgenmagazin gesagt.
Das Wichtigste ist, dass wir eine sehr enge Zusammenarbeit über eine Expertengruppe jetzt vereinbart haben gestern Abend, da ja zum einen die Meldeketten nicht funktioniert haben, die eigentlich theoretisch für solche Unfälle eingerichtet worden waren, und zweitens ja die Informationen zu spät nach Deutschland gekommen sind.
Gesine Schwan, wenn Sie das so hören, da ist ja schon so ein impliziter Vorwurf auch dabei. Es gab offensichtlich Meldeketten, die aber eben nicht aktiviert wurden. Wie ordnen Sie diese Aussage ein? Ist da einfach alles schiefgegangen?
Ich habe den Eindruck, dass das aber nicht nur die Frage der grenzüberschreitenden Meldeketten waren, sondern auch der innerpolnischen Meldeketten. Und da muss man dann natürlich genau gucken, was ist da passiert. Dass das alles auf polnischem Terrain offenbar seinen Ursprung hat, das scheint ja ziemlich deutlich zu sein. Und ich lese eine interessante Meldung, dass die polnischen Kommunen, die in dem Bereich tätig sind, und die Bürgermeister sich wehren gegen die nationale Regierung, die ihnen Vorwürfe macht. Das muss man vor dem Hintergrund sehen, dass die zentrale Regierung PiS und der Parteivorsitzende
von PiS,
ja, dass die zunehmend entmachtet worden sind. Also die zentrale Regierung hat immer gegen die Kommunen immer mehr gearbeitet. Das heißt, hier muss man mal ganz genau gucken, warum haben die innerpolnischen nicht funktioniert. Das Deutsch-Polnische kommt dann freilich noch hinzu. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass diese polnische zentrale Regierung nicht für genügend Transparenz sorgt und auch nicht die dezentralen Institutionen genügend stärkt, sondern im Gegenteil schwächt. Es wäre jetzt sehr wichtig, dass das aufgearbeitet wird, und zwar natürlich auch gerade von polnischer Seite. Man muss mal gucken, in Polen hat man ja das Prinzip der Marschälle und der Wojewoden. Die Wojewoden sind diejenigen, die für die Zentralregierung, so ähnlich wie unsere Ministerpräsidenten, stehen. Und die Marschälle sind aber vor Ort gewählt und die haben mehr die Loyalität und die Nähe zum Ort. Sind nicht einfach sozusagen Transmissionsriemen der zentralen Regierung. Und hier muss man, glaube ich, sehr genau schauen, was da eigentlich passiert ist.
Ja, und Sie haben eine große Nähe zu Polen. Sie haben über ein polnisches Thema promoviert, waren ja aber auch einige Jahre Direktorin einer Universität, die direkt an der Grenze liegt, an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Da gibt es viele Kooperationen auch mit polnischen Projekten, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, weil ich da studiert habe. Da ist ja eben gerade diese enge Zusammenarbeit wichtig und es wird immer wieder hochgehalten, wie sehr EU-Werte da auch eine Rolle spielen. Es gibt jetzt viele Stimmen, die sagen, wie kann es denn sein, dass zwei EU-Staaten, die da nebeneinander liegen, die auch eigentlich eng kooperieren, dass die da trotzdem nicht zusammenarbeiten. Also Sie haben gesagt, das war auch innerpolnisch ein Problem, aber wie kann es denn trotzdem sein, dass da nicht sofort jemand sagt, oh, Achtung, in eurem Fluss, der dann auch in euer Land fließt, da kommen tote Fische?
Also ich glaube, dass die gegenwärtige Regierung nicht die Werte der Europäischen Union vertritt. Da bin ich sehr dezidiert, muss ich sagen. Denn die ganze Streit um die Rechtsstaatlichkeit zeigt, dass es ist jetzt noch mal ein neuer Versuch der polnischen Regierung, sich sozusagen die Kommission vorzunehmen und die Kommissionspräsidentin, was immer sie an Wahlversprechen gemacht hat, damals, als sie gewählt werden wollte, da hat sie offensichtlich sowohl mit PiS als auch mit Orbán Verhandlungen in dieser Hinsicht geführt. Das ist ja ein typisches Politikergeschäft. Aber sind nicht auf der Basis dieser Werte. Und sie sind eben auch nicht auf der Basis der demokratischen Transparenz. Wenn das eine andere Regierung wäre, die wie die früheren Regierungen in positivem Austausch mit der Berliner Regierung gewesen wäre, dann hätte man sicher auch ganz schnell auf dem informellen Weg ist. Man muss ja sagen, die ersten Anzeichen gab es ja schon am 26. Juli. Also das ist ja eine Weile her. Und trotzdem wundert mich, dass das nicht auch schon innerpolnisch zum Skandal und Alarm geführt hat. Aber hier denke ich, da ist einfach nicht zwei EU-Länder mit gleichen Werten, sondern das Land und die Gesellschaft muss man unterscheiden von der Regierung. Aber die aktuelle Regierung vertritt nicht die EU-Werte, das würde ich ganz eindeutig sagen.
Obwohl das Verrückte ja ist, ich habe den Eindruck, durch den Krieg in der Ukraine ist Polen dann doch auch wieder näher an die EU gerückt. Klar, profitiert es dann natürlich in diesem Fall auch von dieser Wertegemeinschaft, aber ist das dann nicht eigentlich, sind diese Krisensituationen dann nicht eigentlich Situationen, in denen auch ein Land mit einer Regierung wie in Polen sagt, oh doch, ich gehöre doch dazu?
Das glaube ich nicht. Also dass erstens das Land sich der Ukraine geöffnet hat, lag völlig nahe. Ukrainer gab es seit 89 sehr viele und da gibt es keine kulturellen Gegensätze, obwohl es zwischen den Staaten Ukraine und Polen natürlich auch Kämpfe gegeben hat und Gegensätze gegeben hat. Ich glaube, dass hier in erster Linie die Gegnerschaft gegen Putin das Wichtige ist. Das heißt, es ist was anderes, ob man gegen Putin ist oder ob man für die EU-Werte ist. Das deckt sich nicht automatisch. Ja? Und hier, man hat ja gesehen, mit welcher auch Ranküne dann die jetzige Peace-Regierung, weil sie jetzt Geflüchtete aufgenommen hat, sich auch gegen die deutsche Regierung gewandt hat. Ich habe immer gesagt, in Polen ist nicht per se gegen Flüchtlinge. Die Gesellschaft ist es nicht per se überhaupt nicht. Es gab auch, als in Belarus diese schrecklichen Sachen passierten, und sie passieren immer noch. Die jetzige Regierung macht immer noch völkerrechtswidrige Pushbacks an der belarussischen Grenze. Da hat es polnische zivilgesellschaftliche Gruppen gegeben, menschenrechtliche Gruppen, die alles untersucht haben, die versucht haben zu verhindern, dass die Leute da in den unzugänglichen Urwald zurückgeschubst werden. Nein, die Gesellschaft ist immer wieder anders, auch wenn sie gewählt wird. Aber man sieht ja auch bei den Wahlergebnissen, die Städte sind gegen die jetzige Regierung. Die mittleren Städte, überall, wo wirklich viel Information hinreicht und nicht dieser schreckliche Sender Radio Maria in Ostpolen sozusagen das Sagen hat. Da sind die Menschen sehr aufgeschlossen. Und sie sind menschlich sowieso aufgeschlossen. Aber sie sind zum Teil verhetzt, auch von der jetzigen Regierung. Und da haben sie aber nicht daraus geschlossen, jetzt wollen wir wieder uns nähern, den Werten der Europäischen Union gar nicht, sondern sie sind noch viel tougher, weil sie jetzt ein neues Selbstwertgefühl haben. Sie sagen, wir haben immer gewarnt, jetzt seht ihr es, die deutsche Regierung hat sich geirrt. Stimmt ja auch, zum Teil jedenfalls. Aber das ist keine Annäherung an EU-Werte.
Gesine Schwan mit klaren Worten hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die britische Times berichtet von Fällen, in denen bestimmte Bücher von Lektürelisten an Universitäten gestrichen worden seien, weil sie zum Beispiel wegen der anschaulichen Beschreibung von Gewalt als bedenklich gelten. Das wollen wir uns genauer anschauen. Die Welt berichtet heute darüber und wir wollen draufschauen mit meinem Gast Gesine Schwan und mit unserer Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer. Christine Heuer, damit wir erstmal verstehen, worum es überhaupt geht. Was genau ist da passiert nach diesem Bericht?
Also die Times hat bei allen britischen Universitäten nachgefragt, ob sie Bücher aus dem Lehrplan genommen von den Lektürelisten gestrichen haben oder ob sie ihre Studentinnen und Studenten auch vor der Lektüre bestimmter Bücher warnen. Und dabei ist herausgekommen, dass es diese Art Zensur, ich sage das in Anführungszeichen, in fast 1100 Fällen gegeben hat. Ganz vom Lehrplan gestrichen wurde unter anderem Colson Whiteheads Roman The Underground Railroad, und zwar wegen grausamer Darstellung der Sklaverei. Dazu muss man sagen, in dem Buch wird die Sklaverei eben als grausam gebrandmarkt, und dafür hat der Autor 2017 sogar den Pulitzer-Preis bekommen. Gewarnt im Sinne von Trigger Warnings, passt auf, ob ihr das wirklich lesen wollt, wird aber auch vor bestimmten Werken von Shakespeare, Chaucer, Charles Dickens, Jane Austen oder Charlotte Bronte, sogar vor der Bibel, und zwar ausdrücklich wegen schockierender sexueller Gewaltdarstellungen und auch vor Oliver Twist, weil es in dem Klassiker um Kindesmissbrauch geht.
Gesine Schwan, wenn Sie das hören als ehemalige Direktorin der Europa-Universität Viadrina und Sie leiten ja auch weiterhin einen wissenschaftlichen Betrieb, die Berlin Governance Plattform, da geht es viel um interdisziplinäre Zusammenarbeit, viel auch um Wissen, was weitergegeben wird. Wenn Sie das mit diesem Hintergrund hören, wie ordnen Sie das ein, diese Berichte?
Also so wie ich diese Informationen jetzt höre, und das sind ja noch nicht so sehr viele, also man müsste sich das sehr genau, und denn ich betone das, denn das kommt mir so absurd vor und so abstoßend, eine solche Zensur auszuüben, dass ich eigentlich noch mal genauer gucken möchte, was ist da dahinter. Dass man, sagen wir mal, Kinder vor Gewaltszenen im Fernsehen schützt, das ist klar. Aber dass man ein Buch gegen Sklaverei nicht auf dem Lehrplan haben will, weil die Sklaverei da als brutal und schlimm dargestellt wird, das kommt mir einfach völlig abwegig vor. Es ist auch nicht ganz auf der Linie der sogenannten Cancel Culture. Denn diese ideologische Linie kann ich hier nicht erkennen, dass man vor groben Gewaltszenen in der Bibel warnt. Da geht es ja eher darum, dass eine bestimmte politische Korrektheit eingehalten werden soll. Die Linie kann ich hier nicht erkennen.
Und die Linie, darf ich da ja was sagen? Weil die Linie der Universitäten ist es, dass sie sagen, wir wollen ein inklusives, ein unterstützendes Umfeld schaffen und garantieren. Und da sagt zum Beispiel die University in Aberdeen, da könnte die Behandlung kontroverser Themen stören, weil sie Studentinnen und Studenten verstören könnten.
Naja, aber das ist natürlich wirklich psychologisch absolut töricht. Anders kann man das ja nicht bezeichnen. Man kann doch nicht ein inklusives Milieu schaffen oder eine Stimmung oder eine Atmosphäre, wenn man die Kontroversen und die harten Brutalitäten des Lebens auslässt. Also das wird keine Inklusion geben. Das ist, weiß ich nicht, Eier Popeye, aber das ist nicht Inklusion. Und deswegen, dazu ist große Literatur, einschließlich der Bibel da, die auch Literatur ist, nicht nur, aber auch, dass eben die Brutalitäten gezeigt werden. Und wenn es die nicht gäbe, wäre ja die Inklusion ein Kinderspiel. Es ist ja so schwer, weil es diese Brutalitäten gibt und weil auch nicht alle Opfer gute Menschen sind, also das ist auch nicht alles selbstverständlich. Wenn man sich diesen Dilemmata, diesen Aporien, diesen Schwierigkeiten der Wirklichkeit nicht stellt, dann kann, weiß ich gar nicht, wie eine Universität argumentieren soll. Das ist ja völlig unreif.
Obwohl es ja manchmal, wenn ich diesen Bericht richtig verstanden habe, gar nicht nur darum geht, ein Buch komplett zu canceln, jetzt bin ich doch bei dem Begriff, sondern manchmal geht es auch um sogenannte Inhaltswarnungen, also Triggerwarnungen, dass man eben sagt, okay, dieses Buch, dem stellen wir diese Inhaltswarnung vorab und sagen, es wird um Rassismus gehen, es wird um Darstellungen von Sklaverei gehen, die Gewalt beinhalten. Also solche Warnungen, würde ich sagen, können ja auch helfen, um einmal darauf vorzubereiten, psychologisch, es wird vielleicht hart, aber um eben auch zu helfen, solche Themen einzuordnen und dann zu kontextualisieren und auch über den Kontext ins Gespräch zu kommen.
Ja, aber das ist eben dann was anderes als verbieten. In dem Moment, also da mache ich den Unterschied. Wenn es Zensur ist, dann warnt es nicht nur, sondern dann schneidet es eben ab, die Information, und verbietet es. Wie man solche schwierigen Sachen da bringt, das ist natürlich immer ein Problem. Ich habe mich damit sehr beschäftigt im Zusammenhang mit der Pädagogik zu den Konzentrationslagern und zu Auschwitz. Und da war das natürlich ein Problem, ob man diese grauenvollen Bilder einfach den Jungen vor die Nase setzt, die damit entweder dann nur noch depressiv oder aber auch karikierend reagiert haben, um sich irgendwie dagegen zu wehren. Also die Pädagogik sozusagen des Grauens, die muss man sich sehr genau angucken. Aber ich finde es vom kleinen Konflikt bis zum großen Konflikt völlig unmöglich, für Frieden und Inklusion zu sprechen und dann diese Konflikte nicht wahrhaben zu wollen. Das ist einfach töricht.
Aber in der Tat, also diese Trigger-Warnings, darum geht es im Wesentlichen, verboten worden sind, glaube ich, sogar nur zwei Werke, oder nicht verboten, sondern von den Lektürelisten gestrichen worden. Und man muss auch sagen, in Großbritannien, das ist vielleicht was Angelsächsisches, denn das ist ja auch in den USA so, sind diese Trigger-Warnings ehrlich gesagt an der Art Tagesordnung. Es gibt fast keine Filme oder Dokumentationen, wo nicht im Vorspann darauf hingewiesen wird, wenn grausame Szenen, schwierige Szenen gezeigt werden. Sogar in den Nachrichtensendungen ist das hier so vor Beiträgen, zum Beispiel aus Afghanistan. Und wenn man sich die anguckt, wenn man so gewarnt wird aus deutscher Perspektive, dann erwartet man ja fast so was Schlimmes wie ein IS-Video oder so. Und so schlimm ist es dann nicht. Aber es wird einfach generell gewarnt, um die psychische Gesundheit der Bürger zu schützen. Und das ist ja einfach immer durchlaufend ein großes, ein konstantes Thema. Die psychische Gesundheit der Menschen wird immer wieder thematisiert. Und es wird darauf geachtet, dass da keine Gefahren entstehen im öffentlichen Raum.
Aber das verstehe ich völlig. Nur der Weltbericht hat bei mir etwas ganz anderes ausgelöst. Da ging es nicht, dass man die psychische Gesundheit in erster Linie pflegen will und warnen will, sondern dass man eben Cancel Culture sozusagen vorbereitet damit.
Aber ja, so liest sich das.
Ja, und das ist irreführend dann. Dann ist es irreführend.
Naja,
und vor allen Dingen ist es ja auch kein Problem dann der Universitäten. Ich meine, das ist eine generelle kulturelle Frage.
Es ist generell, aber man kann es an dem Thema ganz gut durchdeklinieren eigentlich. Und es gibt natürlich auch eine Diskussion über diesen Times-Artikel. Der wird jetzt nicht auf den Titelseiten geführt, weil wir hier gerade in der größten Wirtschaftskrise seit 40 Jahren sind. Aber natürlich gibt es so eine Auseinandersetzung. Also ich habe ja gerade gesagt, wie die Universitäten argumentieren und diejenigen, die das gut finden. Aber natürlich sagt die andere Seite, das ist Zensur, das ist eigentlich selbst mit diesen Trigger-Warnings, das geht vielen zu weit. Das wäre so die Argumentation von Ihnen, Frau Schwan, die da geführt wird. Und das Thema ist jetzt auch im Wahlkampf um die Nachfolge von Boris Johnson angekommen. Liz Truss, die Favoritin in diesem Leadership-Contest, die hat sich natürlich gleich auf die Seite der Kritiker dieser Maßnahmen geschlagen und sie hat gesagt, die Universitäten sollten die Studenten nicht in dieser Weise verhätscheln. Also diese Auseinandersetzung, diese Diskussion über das Thema wird natürlich auch hier geführt und ich würde auch sagen, schwarz-weiß sollte man das nicht diskutieren. Das hat ja viele, viele Graustufen. Aber es ist natürlich, es ist etwas, was schon so Fragen nach der Freiheit der Lehre aufgreift und wie weit man bei Einschränkungen und Warnungen da geht.
Aber nochmal, ich habe keineswegs gegen Warnung gesprochen, sondern das müsste ich mir genauer überlegen.
Gut. Ich merke, da ist ziemlich viel Diskussionspotenzial. Ich schlage vor, wir bleiben an dem Thema dran und greifen es bestimmt bald wieder im Programm auf. Vielen, vielen Dank, Christine Heuer, an dieser Stelle und vielen Dank, Gesine Schwan, für Ihre Gedanken, für Ihren Besuch.
Schönen Tag noch.